Zebrastreifen weiß und blau, Zebrastreifen weiß und blau. Ein jeder weiß genau, das ist der MSV.
MSV-Legende Bobbel Büssers. 1979, 1980 gehörte Herbert Büssers, den alle nur Bobbel nennen, zu den Zebrahelden, die es bis ins Halbfinale im UEFA Cup schafften. Der 75-Jährige blickt zurück auf seine Fußballkarriere und die ehemaligen Weggefährten. Unter anderem verrät er unserem Moderator Harald Hau, wie er heute auf den MSV Duisburg blickt. Gute Unterhaltung wünsche ich und mein Name ist Christel Kreischer.
Los geht's!
Fußball!
Womit?
Fußball!
Schauen wir mal!
Fußball!
Los geht's!
Let's go! Ole, 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 ole! We are the champions, we are the champions! Ole, 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 ole! We are the champions, we are the champions! Ole! Here we go, here we go, here we go. Here we go, here we go, here we go. Here we go, here we go, here we go. Here we go, here we go. Here we go, here we go, here we go. Here we go, here we go, here we go. Here we go, here we go, here we go. Here we go.
Der Meidericher Spielverein 02 e.V. Duisburg ist eher bekannt unter dem Kürzel MSV Duisburg oder die Zebras. Die Zebras wird die Mannschaft auch genannt wegen der in den Vereinsfarben blau-weiß gestreiften Trikots. Der MSV ist Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga in der Saison 1963-64. Der Verein, seine Spieler und Fans haben seither Höhen und Tiefen in der Fußballgeschichte erlebt. Einer der erfolgreichen Profispieler des MSV Duisburg war Herbert Büssers, von allen nur Bobbel genannt. Im Alter von 34 Jahren beendete er 1984 nach 12 Spielzeiten ohne Vereinswechsel seine Profilaufbahn. Der heute 75-Jährige wohnt in Mörshülstung, fast in der Nachbarschaft von unserem Moderator Harald Hau. Harald Hau ist Vorsitzender des Fußballfanclubs Niederrhein-Löwen des TSV 1860 München e.V. Und wenn zwei Fußballbegeisterte zusammentreffen, dann gibt's allerhand aus dem Nähkästchen zu plaudern. Natürlich über Fußball, aber auch Privates. Doch dazu gleich mehr. Einer der Weggefährten von Bobbel war Didi Schacht. Er hat es sich nicht nehmen lassen, einen Gruß zu senden.
Hallo, mein lieber Harald. Ja, selbstverständlich. Bobbel, das kannst du ihm auch ganz klar sagen, fand ich immer richtig, richtig gut. War auch ein Vorbild für mich vom Einsatz her. Immer bescheiden geblieben, am Boden geblieben, trotz seiner, boah, ich glaube, über 200-300 Bundesligaspiele, die er gemacht hat. Einfach ein ganz toller Typ und freue mich auch immer wieder, wenn ich ihn beim MSV sehe. Also ganz liebe Grüße.
Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein.
Herbert, und jetzt kommt's, in Klammern Bobbel Büssers. Wir sagen jetzt mal, geboren 30.10.49, also einer von denjenigen, die in der Bundesliga für den MSV gespielt haben, in den 70er, 80er Jahren. Jetzt kommt natürlich als erstes die Frage, du lässt dich mit Bobbel ansprechen, wir duzen uns, das haben wir vorher ausgemacht. Warum Bobbel? Es gibt so eine Geschichte, wo ein kleines Mädchen dich als Bobbel gerufen hat. Warum? Das hat die Sinn gehabt.
Können wir auch nicht vorstellen. Also ne, ich habe damals, weil ich wirklich klein, habe in Homberg gewohnt und irgendwann hat die Bobbel zu mir gesagt. Und seitdem habe ich den Namen Bobbel weg. Warum, weswegen, weiß ich auch nicht.
Und du hast ihn behalten? Du wirst ja heute noch von aller Herren Länder wirst du mit Bobbel angesprochen. Wir haben noch eine Sprechbotschaft gerade gehört von Didi Schacht, einem deiner früheren Mitspieler, der dich auch als Bobbel anspricht. Also du bist bekannt.
Alle sprechen mir das Bobbel an. Also Herbert ist ein Fremdwort für mich.
Deine ersten Vereine, deine ersten Gehversuche, Grün-Weiß-Hesen, Spielvereinigung Hochheide, 89-19, glaube ich, wenn das richtig.
Da hat mein Onkel in der ersten Mannschaft gespielt und er sagte, wie kannst du bei Grün-Weiß-Hesen spielen? Du musst da rüberkommen zu uns, nach Hochheide, 89-19. Und dann bin ich mit meinem Bruder, der spielte auch in Hesen, bin ich dann nach Homberg gegangen, also Hochheide.
Ja, der Platz ist ja berühmt-berüchtigt da an der Hauptstraße. Wir haben da mal gut und gerne gespielt.
Der Platz ist weg, Hochheide. Der ist weg. Da stehen Häuser drauf.
Ja, sind ja viele Plätze in Homberg, auch vom VfB Homberg. Der Platz, den gibt es ja auch nicht mehr. Also Schillerstadion ist ja jetzt da am Rhein. Wasserschutzgebiet, hat man früher mal gesagt, darf man nicht bauen, aber sie haben es trotzdem gemacht. Hast du denn noch Kontakte zu deinen alten Mitspielern von damals?
Ja, klar. Wir treffen uns einmal im Jahr, immer ne, Ende November in Homberg, ne? Und feiern so ein bisschen.
Was hast du denn gelernt, dass du erst einmal eine Berufsausbildung gemacht hast? Denn man wird ja nicht sofort Profi.
Nee. Ich habe Bürokaufmann gelernt und dann so 3 Jahre habe ich gelernt und dann habe ich bei einer Firma gearbeitet, bei der eigenen Firma, bei meinem Schwiegervater, bei Kurt Schumacher KG. Danach bin ich dann zum MSV und danach bin ich wieder in die Firma zurück. Ich habe eben keine Probleme gehabt, ne, irgendwie eine Stelle zu finden oder so. War schon gut, muss ich ehrlich sagen.
Also der Kreis hat sich geschlossen nach deiner Profikarriere. Jetzt kommen wir mal auf diesen Beginn deiner Profikarriere beim MSV Duisburg. Hieß der damals noch Meidericher Spielverein oder war der erstmal schon MSV Duisburg?
Der hieß schon MSV Duisburg. Ne? Meidericher Spielverein, da war ja damals hier mit Eier Krämer und den ne, Günter Preuß, da war damals noch Meidericher SV.
Also in den 60er Jahren sozusagen, wie sie Vizemeister geworden sind im ersten Jahr. Du hast dann mit 22 Jahren die Karriere da begonnen. Du warst ein typischer Achter, so wie man so heute sagt. Läuferisch stark, torgefährlich als Mittelfeldspieler. Jetzt mal ein Wort zu Rudi Fasnacht. Was hat Rudi Fasnacht mit dir gemacht, dass du ihm heute noch dankbar bist?
Rudi Fasnacht, der hat mich im Trainingslager so gescheucht, die erste Zeit, aber also, ich konnte da gar nicht aushalten. Das habe ich gar nicht geschafft. Ne? Der war so ein hartes Training, das gibt es gar nicht. Ich bin die Stufen gar nicht hochgekommen. Also war furchtbar. Dann bin ich nach Hause gekommen, da hat meine Mutter mich angeguckt, die hat gesagt, wie siehst du denn aus? Ja, ich sage, ich habe ein bisschen abgenommen.
Hey, Stranges, kleines Leben verläuft auf Seitenwegen. Ich such die Mitte, doch mein Glück liegt meist daneben. So selten Flugrakete, bin mehr so Zugverspätung. Doch die Ernte kommt, immer man esst es gut gesät. Und ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen. Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten. Und fällt der Jängerturm, egal, gibt die Verlängerung. Halt neuer Plan, dann ey, Leben ist Veränderung. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Verrückte bunte Reise, mal Tinnitus und mal leise. Der Bizeps wächst vom Steuerrad rumgereise. Zu selten fitte Planung, bin mehr so dritte Mahnung. Doch immer sicher im Gemetzel dank der schicken Tarnung. Ich schätze Wegbegleiter, auch wenn alles seine Zeit hat. Mal 11 Freunde dann, doch one-on-one Karate-Fighter. Und streikt der Sendeton, bleibt immer die Erinnerung. Halt neuer Plan, dann ein Blick nach vorn, steck Linderung. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Und immer geht ne neue Tür auf irgendwo. Und auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt, egal, es wird gut, sowieso. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ne neue Tür auf irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt, egal,
es wird gut, sowieso. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso.
Bobbel Büssos, jetzt hast du ja immer noch eine tadellose Figur. Wie viel Kilo hast du denn damals gewogen? Kann man sich das mal heute vorstellen? Bist du mit 68 Kilo nach Hause gekommen oder wie viel hast du noch drauf gehabt?
Ich habe breit, ne, so muskulös, sage ich mal so, 82 Kilo habe ich immer gehabt und jetzt habe ich so 87.
Kann man nichts meckern. Nee. 5 Jahrzehnte später, pro Jahrzehnt 1 Kilo. Man sagt ja sonst immer pro Jahr 1 Kilo mehr. Also hast du dich ja wirklich gut gehalten. Du hast insgesamt 256 Mal erste Bundesliga gespielt und schräger zweite Liga. Das erste Bundesliga-Jahr 1972-73, da gibt es so ein Ergebnis, dein erstes Spiel 3-4 gegen Borussia Mönchengladbach. Das war in den 70er Jahren ja der Verein schlechthin.
Ja, also gegen Günter Netzer und Heinkes und Vogt und die alle gespielt und so. Da war ich schon nervös, muss ich erst sagen. Ich komme vom VfB Homberg, ne? Hab noch in der Oberliga gespielt, sage ich mal so, und dann 6 Wochen später stehst du in Gladbach am Platz, ne? Und dann hat mir schon die Knie gezittert, muss ich ehrlich sagen, ne? Aber war toll, muss ich leider 4-3 verloren.
Hat man sowas noch präsent, dass man nach so vielen Jahren noch genau weiß, 3-4 verloren, wer waren die Torschützen, wann sind die gefallen? Es gibt so Leute, die können sich alles merken, die sagen dir heute noch genau, das und das ist passiert und ich habe dem vor die Knochen getreten in der 27. Minute Verwarnung. Gelbe Karten glaubst du noch gar nicht, ne?
Glaube ich nicht. Ich glaube, 75 gab es die erste gelben Karten. Ne? Meine ich, sage ich mal so. Nee, damals war ja hier mit Jupp Heynckes und Günter Netzer und Betty Vogt und so, war schon eine klasse Mannschaft. Ne? Also da haben mir die Knie gezittert, als ich da aufgelaufen bin in Gladbach.
Ja, und trotzdem, du bist dann so schnell zum Stammspieler geworden, hast sogar 8 Mal in der ersten oder zweiten Saison dann auch schon ins Tor getroffen. Das heißt, du bist nach vorne und hast aus dem Spiel heraus, also keine Freistöße oder keine Elfmeter, also ich denke mal so an Straschitz früher in Homberg, ja, ja. Ne? Wir haben immer gesagt, wir machen keine Mauer, der schießt uns ja sowieso über den Haufen oder der schießt um uns herum. Also du hast wirklich aus dem Feld die Tore geschossen.
Aus dem Feld, ja. Ich bin da oft, sag ich mal, umsonst gelaufen, sage ich mal, mehr oder weniger. Ne? Aber irgendwann habe ich den Ball gekriegt im 16er und dann habe ich ihn reingemacht.
Einfach reingemacht, ja. So wie sich das so aber gehört?
Dafür bin ich auch viel gelaufen, sage ich mal. Ne? War ja läuferisch sehr stark damals, ne?
Dann kommt das 1975 DFB-Pokal-Endspiel. Jeder weiß noch, ihr habt dann gegen Frankfurt gespielt, 0-1 verloren, aber du warst nicht dabei. Was war los?
Das habe ich auch nicht verstanden. Willibert Krämer war unser Trainer. Ich habe immer gespielt und so. Ne? Aber da hat er den Ronny Worm auf den Grabowski gesetzt und Rudi Seliger ist dafür reingekommen. Und so. Und ich musste raus. Das war's.
Schicksal. Schicksalsjahre eines Mittelfeldspielers.
Ich bin nicht mal eingewechselt worden. Er hat mich so geärgert. Da habe ich dir aber nochmal erzählt und bei einer Feier. Ich sage mal, du hast mich ja nicht eingewechselt damals. Ne?
Das ist 50 Jahre her und der Bobbel beschwert sich heute noch, dass er damals nicht eingewechselt worden ist.
Erwarten, auch wenn ich dann wieder keinen Schlaf krieg. Meine Ausreden sind hartnäckig, aber aufgeben darf ich nicht. Manchmal ist ein Abgrund in mir Angst aus, doch Ich geh nicht zurück, ich nehm nur Anlauf. Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden noch sind, sie sehen so viel kleiner von hier oben aus. Wenn ihr die Luft ausgeht, nur nicht nach unten seht. Wir gehen immer weiter hoch hinaus, immer, immer weiter hoch hinaus. Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden noch sind.
Bobble Büssos. Man ist natürlich auch was Besonderes. Wenn man auf der anderen Seite sieht, im Jahr 75, 76 UEFA-Pokalspiel, Debüt gegen Enosis Neon Paralaimini. Das ist, glaube ich, muss ein finnisches, oder war das ein... Das
muss ein finnisches sein, ja. Also, weiß ich auch nicht mehr.
Aber 7-1 gewonnen. So, dann geht es weiter. 1976, 77, 10 Tore geschossen. Am 5.11.77, und jetzt muss ich etwas verraten, ich war dabei, 6-3 gegen Bayern. War das das berühmte Spiel, wo der Enerz 4 Tore geschossen hat? Ist das wirklich?
Ja, 6-3, wo der gegen den Rummenigge gespielt hat. Hat er 4 Tore gemacht. Das war Wahnsinn. Aber der war ja ohne mehr stark, oben drin im Kopfballspiel. Da habe ich noch nie so einen gesehen, der so lange oben gestanden hat wie der Enerz. Wahnsinn.
Ich kann mich daran erinnern, in den 70er Jahren, ich war häufig in Duisburg im Wedau-Stadion, im alten Wedau-Stadion noch, da war Duisburg der Angstgegner für Bayern. Über Jahre, wenn die gekommen sind, die haben immer Sänge gekriegt.
Aber habe ich auch nicht verstanden. Die haben in der 74er Mannschaft, als sie Weltmeister geworden sind, 6 Mann waren Weltmeister. Und da haben sie bei uns immer trotzdem immer verloren. Unwahrscheinlich. Also, da hatte der Gerd Müller, werde ich nie vergessen, der hat ja immer gesagt, der Pirsig, ne, ist der Mörder mit dem Engelsgesicht.
Der kennt ihn nicht, Detlef Pirsig, der ein Name, ein Statement.
Aber der war im Training genauso. Ne? Wir haben nur abgespielt, immer sofort, immer passen lassen, immer den Ball. Der kam da mit der Grätsche an und ey, war ja unmöglich, doch, ehrlich.
Da fällt mir gerade noch so eine Geschichte ein, im alten Wedau-Stadion, dann kamen immer die Damen mit den Kasseneinnahmen, die kamen immer hinten vom Tor, also gegenüber von der Haupttribüne, von der alten Haupttribüne, kamen immer die Damen mit den Geldtaschen an, gingen einmal auf der Innenbahn dann zur Haupttribüne hin. Wir haben uns jedes Mal kaputt gelacht, wo die herkamen, wo die hingingen. Da haben wir noch keine Angst gehabt, dass sie überfallen werden konnten. Teilweise saßen wir auch in den Bäumen oben noch drin, um mehr zu sehen. Also war schon spannend. Ne?
Bin als 14-Jähriger bin ich ja auch mit dem Fahrrad dahin gefahren, ne? MSV gucken. Also.
Deine Frau Heike auch? Man sagt ihr nach, sie hätte auch in der Kurve gestanden. Hast du sie da kennengelernt?
Nee, ich habe sie, sie hat in der Kurve gestanden, das stimmt. Heike ist ja ein MSV, da kannst du dir gar nicht anders vorstellen. Aber das ist nur MSV und kennengelernt habe ich sie durch ihren Schwager. Der hatte gesagt, komm doch mal da und da hin. Ne? Ja, so komme ich da hin und sitze Heike da. Ne? Und wie das eben halt so geht, ne? Unterhalten und, ne? Und dann so sollen wir uns mal wieder treffen. Ja, klar, und dann haben wir halt, waren wir zusammen.
Ja, Heike Fischer, wollen wir hier nochmal sagen, Tochter von Horst Fischer, einem ganz bekannten Trainer hier im Umfeld. Ich habe ihn selber kennengelernt als Trainer beim VfL Repeln, also ein ganz exzellenter Mann, sehr honorig, aber auch sehr hart in seiner...
Sie hatte Alvin Watzke mir erzählt, dein Ex-Schwiegervater, der war ein harter Hund, mein Gott, hat er gesagt.
Aber Horst Fischer ist ja mit den damaligen Größen vom Merbeck, von TuS Merbeck aufgestiegen, die Verbandsliga, das weiß ich noch. Und war wirklich dann auch hier in Enfant Terrible, sagt man so, am Niederrhein.
Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf
Jetzt habe ich nochmal so den nächsten Schritt. 76, 77 haben wir gesagt, gegen Bayern 6-3 gewonnen. Dann kam ein Sieg gegen den HSV, 5-2. Mit wem? Jetzt kommt der berühmte Name Head over Heels in Love with You.
Keegan. Wie mit Keegan, ja. Und da haben die bei uns ja 5-2 verloren. Ich habe dann 1-0 gemacht damals. Werde ich nie vergessen. Aber die Hamburger, die haben gesagt, ich hätte den mit der Hand reingehauen. Aber das stimmt denn. Ich bin mit dem Arm bin ich hier vom Pfosten geknallt und habe hier alles aufgehabt. Ja.
So. Selbst wenn es mit der Hand gewesen wäre, nee, kannst du heute richtig zugeben, Bobbel.
Nee, war nicht. Nee, ehrlich.
Also klären wir das hier jetzt auf. Es war kein Handspiel. So, jetzt kommt das Jahr 78, 79. Wadenbeinbruch. Wer hat dir denn da vor die Wade getreten?
Das war in Köln im Mittelfeld. Also 90. Minute. Da war also total bescheuert. Dann tritt er noch mit der Picke in die Wade rein. Und danach war das Spiel aus. Schluss. Also unmöglich. Ich weiß gar nicht, wer das war.
Also war auf jeden Fall FC Köln. Weil die anderen, die Fortuna und Viktoria, die hätten sowas nicht gemacht.
Ich habe noch eine Geschichte von Köln. Ich war ein junger Spieler wir haben in Köln gespielt. Und dann ist der Michel Beller, der war ja schon ein bisschen erfahren, ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, pass auf, die haben da so einen Drecksack drin. Da hat keine Minute gedauert. Da habe ich auf der Bar gelegen. Keine Minute. Er war ja früher manchmal so, wie der Heidemann ja auch. Der hat da erst mal einen auf die Aschenbahn gehauen und dann haben die gesagt, da hast du Ruhe, ne, ganzes Spiel. Und so war das auch in Köln. Da hat er auch Ruhe gehabt.
Also erinnere mich immer so an das Pokalendspiel in Berlin, Duisburg gegen Bayern, wie der Bashirou Salou im Mittelfeld da abging und dann kam von der Seite einer und meinte, er müsste ihm einen mitgeben. Und dann hat er ihm so einen mitgegeben, der ist nicht mehr aufgestanden, der musste ausgewechselt werden. Der Spieler durfte weitermachen.
Dann hätten die auch gewonnen, das Spiel. Ich war nämlich auch da in Berlin. Der Bachiru, den habe ich heute getroffen. Wir haben ja so einen Empfang gehabt. Und da war der auch. Da war Bernhard Dietz, Michel Beller, ich und Bachiru war da beim MSV-Empfang.
Man sieht, der MSV begleitet einen durchs ganze Leben. Einmal MSV, immer MSV. Sagen wir Löwen natürlich auch von 1860. München sagt wahrscheinlich jeder von sich. Aber beim MSV ist was ganz Besonderes. Dann hast du dich wieder erholt und hast 1979 im UEFA-Pokal Spiele mitgemacht gegen Honved Budapest gewonnen. Und dann kam Borussia Mönchengladbach. Das war die Zeit, wo Borussia Mönchengladbach ja auch im Europapokal ganz weit gekommen ist. Ne?
Ja, wir haben gegen Honved Budapest gespielt, ne? 3-2 zu Hause gewonnen. Und dann, ich habe das Tor gemacht, 3-2, deswegen soll ich das sagen. Dann haben wir gegen Gladbach gespielt. Der Bernhard Dietz hat gesagt, wenn wir nicht gegen Gladbach gespielt hätten, dann wären wir auch in Endspiel gekommen, aber die waren zu stark für uns.
Die Gladbacher sind sogar Europapokalsieger geworden. Ne?
Es geht gerade erst los, ich will so viel noch sehen. Will gegen die Wand fahren und wieder aufstehen. Will der größte Optimist sein, wenn es tagelang nur regnet. Will Stunden verschwinden und nicht so viel planen. Mich in Träumen verlieren und von vorne anfangen. Ich will nie mehr Pessimist sein, wenn wir uns mal begegnen. Und wenn ich so an all das denk, will ich, dass es jetzt beginnt.
Auf das, was da noch kommt, auf jedes Stolpern, jedes Scheitern, es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Auf das, was da noch kommt, auf das, was da noch kommt, auf Euphorie und alles Leichte, auf das wird lange noch so bleiben für uns. Auf das, was da noch kommt.
Will ich, dass es jetzt beginnt.
Auf das, was da noch kommt, auf jedes Stolpern, jedes Scheitern, es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Auf das, was da noch kommt, auf das, was da noch kommt, auf Euphorie und alles Leichte, auf das wird lange noch so bleiben.
So, dann hast du weitergespielt, Bobble Büssers. Dann kam leider der Abstieg in die zweite Liga 1982. Dann musste Bernhard Dietz gehen wegen der Finanzen.
Der wäre gerne geblieben, ja, aber die wollten den nicht mehr wegen, weil er hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verdient und so, ne? Und da konnten sie also nicht leisten, ne? Dann haben sie ihn verkauft.
Bobble Büssers und auch Seliger sind geblieben. Sie haben also den Schritt in die zweite Liga mit reingemacht. Ihr habt dann durchaus Relegationsspiele gemacht gegen Frankfurt. 1-1 im ersten Spiel, das zweite Spiel leider verloren.
Zu Hause haben wir, glaube ich, 5-0 verloren und haben dann in Frankfurt 1-1 gespielt. Und dann waren wir weg.
Das war 1984, da warst du auch Kapitän der Mannschaft. Wurde man automatisch als Ältester, das ist so eine Regel, glaube ich, in Barcelona, wo der älteste Spieler, oder der wird immer automatisch Kapitän?
Nee, weiß ich nichts von. Nee, also die haben mich ja gewählt, ne? Und deswegen bin ich Kapitän geworden.
Da wurde noch gewählt, demokratisch. Ja, genau. Heute entscheidet der Trainer, wer Kapitän wird, ne?
Nee, wurde demokratisch, haben die Spieler, die haben mich dann gewählt. Das war so.
Dein letztes Spiel am 5.6.1984 in Frankfurt bei der Eintracht.
Ja, in Frankfurt bei der Eintracht 1-1 gespielt, ja. Und danach habe ich noch ein Angebot gehabt von Wattenscheid 09 von dem Stallmann, genau. Ich war auch da mit dem Hannes Bongers, war ja damals Manager in Wattenscheid und war da. Und der Trainer wollte nicht, der wollte also mit jüngeren Spielern wollte er arbeiten. Josefi war das, Josefi.
Jetzt nochmal so. Zu den Trainern, Knefler habe ich noch hier stehen, Schafstall. Wer ist dir sonst noch in Erinnerung geblieben von den Trainern, die dir besonders was beigebracht haben oder von denen du beeindruckt warst?
Otto Knefler, der war ein harter Hund, ne? Also so Knochen, aber der hat uns viel beigebracht und so. Ne? Wir sind ja, glaube ich, Sechster geworden damals, als er uns trainiert hatte. Ne? War ja unter Knefler. Aber der ist ja krank geworden und in dieser Saison haben wir, glaube ich, 6 Trainer gehabt. Budenski, Schafstall, Rühl. Also war Wahnsinn, ne?
Das sind ja fast Schalker Verhältnisse gewesen. Jetzt mal so kleine Anekdoten. Ab und zu blitzt noch mal so ein Spruch von dir auf. Du hast mal einem Schiedsrichter einen Spruch gegeben. Erzähl uns den noch mal.
Der Schiedsrichter hat gesagt, stehen Sie auf, in den 86. Minute, da gebe ich keinen Elfmeter mehr. So war das.
Das war die eine Geschichte. Das ist ja häufig so, dass heute Elfmeter gepfiffen werden in der 107. Minute für irgendwelche großen Vereine, die dann einen Vorteil haben. Aber du hast auch mal einem erzählt, jetzt pfeifen sie mal für uns.
Ja, genau. Da war ja gegen Gladbach, habe ich ja eben erzählt, dass der Berti Vogt dann immer angemacht hat, ne, dass er für die pfeifen soll. Und dann bin ich dann hinterher hingegangen und habe bei dem vorbeigelaufen und habe gesagt, jetzt pfeifen sie mal eine Viertelstunde für uns und so. Das war nicht so gut für mich.
Da kommt ja immer der Spruch von Ente Willi Lippens, ich verwarne Ihnen, ich danke Sie. Und dann ist der vom Platz geschmissen worden. Keine Ahnung warum.
Nee, Ente, der war auch schon mal öfters bei uns im Stadion. Muss ich ehrlich sagen, der ist so geblieben, wie er mal war. Also wirklich ein toller Typ, Ente Lippens. Man war ja ein großer Spieler für den Beruf, was Essen, ne?
Ich durfte Ente mal persönlich kennenlernen. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Er kommt aus Hau bei Kleve, einem kleinen Ort. Der ist ein Niederländer, der hat Nationalmannschaft gespielt. Und wir durften einmal in Essen ein Vorspiel machen vor der ersten Mannschaft mit Tus Mebek damals noch. Und er spielte nach uns. Also auch unvergesslich. Das sind so Geschichten.
Samstagnachmittag, ja, da ist was los. Immer wieder ist die Spannung riesengroß. Alle wollen Tore sehen, das ist sonnenklar. Wenn es klappt, dann ist es wunderbar.
Alle rufen laut im Chor, Müller vor, Müller vor.
Ich pass auf und im Moment bin ich da, wenn's brennt. Dann macht es Bomb, ja, und dann kracht's. Dann macht es Bomb, dann gibt's ein Tor.
Und alle schreien dann Müller vor.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Steh ich so im Tor, kommt mir manchmal vor, Leute nehmen Spiel zu ernst, haben nicht Humor. Bald kommt wieder Blitz, dass ich manchmal schwitz, doch ich fang fast alle mit Humor und Witz. Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich gerade, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Dann noch ein bisschen was für die Statistik. Bobbel Büssers hat mit 34 Jahren aufgehört, 53 Tore geschossen. In der zweiten Liga auch noch 9 Tore. Du hast gespielt und jetzt ist mal ganz interessant zu hören, Bernhard Dietz haben wir schon erwähnt, Ronald Worm, Rudi Seliger, Klaus Wunder, Michael Beller, Detlef Pirsig, Kurt Jara, Gregor Grillemeier, Thomas Kempe, Raimund Hiegemann, Teddy de Beer, Klaus Thies, Werner Schneider, Didi Schacht, alles Namen, die einem so über die Lippen gehen. Wer einmal MSVler ist und war, der kennt diese Namen. Du könntest zu jedem einzelnen Spieler eine Geschichte erzählen wahrscheinlich.
Ja, das könnte ich. Didi Schacht, der war ja auch, ich meine, so technisch gut war er ja so nicht. Ne, er hat ja immer viel gekloppt. Ne, also hat immer viel Einsatz gezeigt, sage ich mal so. Ne, war ja Wahnsinn. Also so wie Detlef Pirsig.
Ja, Didi Schacht, erzählt man ja, sein letztes Spiel hat er ja unter Schmerzen noch auf Schalke, glaube ich, gemacht. Ist er noch aufgestiegen mit denen, ist dem Fußball immer verbunden geblieben. Du bist dem Fußball auch verbunden geblieben als... Ja, wie soll man sagen, als ständiger Begleiter des MSV Duisburg, aber auch als Kollege, als Kumpel, als Spieler, lädt man dich heute immer noch ein, weil man denkt, du bist einer von denen, die wirklich bodenständig geblieben sind. Du bist wieder in einen Beruf zurückgegangen. Hast du nie mehr Fußball gespielt nach dem MSV?
Ich habe noch 2 Jahre in Homberg gespielt und das war auch schön, muss ich sagen. Ne? Dann habe ich dann langsam ausklingen lassen. 34, 35 war ich da.
Da kommt ja normalerweise die Aha danach. Keine Chance gehabt, dich noch irgendwo oder Promi-Spiele oder?
Wollte ich auch. Ich wollte das auch nicht. Ne? Ich bin dann in die Firma von meinem Schwiegervater, ne? Und dann war alles okay. Musste mich auch wieder reinarbeiten, ne? Wie das halt so ist.
Da ist, glaube ich, dieser Promi-Status, der ist dann weg. Ne? Dann bist du auf einmal wieder einer von vielen.
Ich war immer schon so gewesen, ein ganz normaler Typ. Kann der Olli ja auch sagen. Ne? Oder war ich irgendwie, ne, immer normal?
Zu ihm kommen wir ja gleich noch, ist ja dein Nachbar hier, der Oliver Flacht, der jetzt auch MSV Duisburg Mitglied ist. Zu ihm kommen wir ja gleich noch mal, warum er das gemacht hat, ob du ihm da eine Aufnahmescheine in den Briefkasten geworfen hast oder wie auch immer du. Aber es färbt natürlich auch ab, muss man sagen, wenn man in der Nachbarschaft so einen berühmten Fußballer hat.
Wisst ihr noch, wie es letzten Sommer war, als wir mit allen Fans vor dem Stadion waren? Nicht daran, wie sowas passieren kann. Und nun fangen wir wieder von vorne an. Wir sind die Fans vom MSV. Und unsere Farben, die sind weiß und blau. Wir werden die niemals auseinander gehen.
Kommen wir mal zum Nachbarn hier, der Oliver Flach, genannt Olli. Oliver Flach, dein Sohn ist MSVler, auch einer von denen, die in der Kurve stehen, die also auch schon mal vom Hardcore-Fan sein, was wissen. Du bist jetzt Mitglied geworden mit deinem Sohn. Warum?
Zum einen, weil wir den Verein auch unterstützen wollen mit der Mitgliedschaft und die Leidenschaft halt über das einfache Klatschen und Bejubeln hinausgeht und wir ein Teil des MSV sein wollen.
Wie kommt man nur dazu? Wir haben gerade festgestellt, Bobbel Büssers hat keinen Aufnahmeschein in den Briefkasten geworfen. Färbt denn die Nachbarschaft doch ein wenig ab?
Sicherlich. Also ich war schon als jugendlicher, heranwachsender MSV-Fan. Aber so ein bisschen Schwung hat es natürlich auch wieder aufgenommen im höheren Alter durch die Nachbarschaft mit Bobbel, der tatsächlich ja nicht nur ein hervorragender Profifußballer war, sondern vielmehr noch einer der feinsten Menschen ist, die ich kenne. Und den noch als Nachbarn haben darf, diesen Menschen.
Es ist ja natürlich so, dass das Wedau-Stadion ja in der Nähe liegt. Man muss ja sagen, es ist das nächstgelegene Bundesliga-Stadion, wo man auch mit dem Fahrrad hinfahren kann. Bobbel hat ja vorhin erzählt, ist früher mit dem Fahrrad hingefahren. Aber auf die Idee würdest du jetzt nicht kommen, eher da zu Fuß hinlaufen.
Ja, man kann vielleicht hinlaufen. Es sind knapp 19,02 Kilometer bis zum Stadion. Das könnte man so machen als Fanmarsch. Ja, es ist halt, auch wenn mein Wohnort auf der anderen Rheinseite ist, es ist halt auch heimatverbunden, das Wedau-Stadion. Und ich glaube, wir, die Fans, nennen es auch immer noch das Wedau-Stadion.
Wenn man durch Hülstong, wir sind ja jetzt in Mörs-Hülstong, sieht man in ganz Hülstong an jeder Ecke einen Aufkleber MSV Duisburg und mit verschiedenen Sprüchen. Jetzt will ich nicht unterstellen, dass du einer von denen bist, die da auch hinkleben. Wie findet denn Oliver Flach das, dass man im Grunde genommen so Werbung macht für einen Verein?
Ja, also einerseits darf es fragwürdig sein, die vielen Aufkleber überall an Laternen und Pfähle zu kleben. Andersrum zeigt es aber auch, wie weit verbreitet die Fans rund ums MSV-Stadion zeigen wollen, dass sie Anhänger des MSV sind.
Ich kenne ja einen Hardcore-Fan, einen, oder gibt ja mehrere hier, aber einen, das ist der Betriebsratsvorsitzende von der NIAC, Harald Winter. Ganz toller MSV-Fan, der allerdings auch immer wieder so negativ: Wir schaffen das nicht und dann schaffen sie es doch. Und die Aussicht, jetzt aufzusteigen, so viele Spiele sind ja nicht mehr. Die nächsten Spiele sind jetzt terminiert. Im Mai ist, glaube ich, dann Schluss mit der Saison. Wann erwartest du denn den Aufstieg? Bei welchem Heimspiel? Es kommt ja noch Uerdingen, hoffentlich, wenn sie nicht vorher insolvent sind. Wuppertal kommt noch. Es kommen ja noch so 2, 3, 4, die man schlagen kann. Wie viele Punkte braucht man denn, um sicher zu sein, aufzusteigen?
Ich denke, dass aus den nächsten Spielen noch die Punkte, die man braucht, herausgeholt werden können, mit Sicherheit. Und ich glaube, dass schon vielleicht am dritten Spieltag vor dem Ende der Saison der Aufstieg sicher sein kann. Das wäre dann, glaube ich, das Heimspiel gegen Wuppertal.
Also sagen wir jetzt in diesem Moment Zebrastreifen weiß und blau. Ein jeder weiß genau, es ist der MSV, der Zebra-Twist.
Zebrastreifen, weiß und blau, ein jeder weiß genau, das ist der MSV. Zebrastreifen, weiß und blau, Zebrastreifen, weiß und blau, ein jeder weiß genau, das ist der MSV. Wo Mainricht liegt, wo Mainricht siegt, ist überall bekannt. Wo manche große Farbe siegt, wo mancher fest gerannt. Zebrastreifen, weiß und blau, Zebrastreifen, weiß und blau, ein jeder weiß genau, das ist der MSV. Wo alle Mann mit Helm und Kran, sie kämpfen, greifen an. Kurz abgewehrt und wieder vor, dann Gräber, Pass und Tor. Wo Mainricht siegt, ist überall bekannt. Wo mancher große Waffe siegt, wo mancher festgerannt. Zebrastreifen, weiß und blau, Zebrastreifen, weiß und blau, ein jeder weiß genau, das ist der MSV. Los!
Kommen wir mal zu der jetzigen Situation vom MSV Duisburg. Der MSV Duisburg ist Erster in der Regionalliga West, in der Rewe-Liga sozusagen. Ja, man hat immer gesagt, die Kölner, FC Köln, die am Rewe draufstehen, die würden in der Regionalliga West spielen. Aber das ist ja nur die zweite Mannschaft. Ne? Wie siehst du die Zukunft des MSV und wie kannst du das Phänomen MSV erklären? Was ist das Besondere an diesem Verein, dass so viele Menschen kommen? Das ist ja unglaublich.
Sie sagen ja auch immer, einmal MSV, immer MSV. Ne? Also die Vorsaison, da haben die sowas von schwach gespielt auch. Ne? Die haben alle gutes Geld verdient bei uns, ne? Aber haben nichts gebracht auf dem Platz. Und jetzt die Mannschaft, muss ich sagen, unter dem Trainer Hirsch, ne? Ich war ja mit dem Enkel schon ein paar Mal beim Training und so, und dann habe ich auch gesehen, dass sie auch wirklich gut trainieren, was unter dem vorherigen Trainer nicht war. Der nimmt die schon hart ran, sein, ne? Muss ich ehrlich sagen.
Hirsch ist ja ein ehemaliger MSVler, der das auch im Herzblut hat. Der hat, glaube ich, zwischendurch mal Bocholt trainiert und ist dann zurückgeholt worden, ne? Und mit ihm ist dann noch aufwärts gegangen. Wie viel steckt denn auch ein bisschen so in diesem Management drin von Duisburg? Haben die sich jetzt ein bisschen gesetzt? Stimmt es mit den Sponsoren? Wie viel Einblick hast du da noch?
Ich habe wenig Einblick, aber ich sag mal, so ein Hirsch und so ein Kaderplaner, die haben mal einen guten Job gemacht und so, ne? Auch der neue Geschäftsführer.
Wenn du jetzt so ein Fazit ziehen solltest beim MSV, es hat sich ja stetig von der ersten Bundesliga in den 60er Jahren abgestuft bis in die vierte Liga. Zwischendurch waren sie ja auch schon mal ganz tief und sind dann wieder hochgekommen. Ich weiß noch, sind sie deutscher Meister sogar geworden, Amateurfußballern.
Aber unter Pirsich, da sind die Amateurmeister geworden, das stimmt, ja. Ja, und danach sind die ja wieder aufgestiegen. Die ersten waren die wieder in der ersten Bundesliga, ne? Unter Willibert Krämer dann, ne?
Und jetzt, toi, 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 die dritte Liga winkt. Dann sind natürlich so Stadien wieder da. Ich sag mal jetzt, wie der Stand heute ist. Dresden, München 60, Aachen, Essen, wir wollen nicht alle aufzählen, aber das sind natürlich ganz andere Stadien als Hohkeppeln oder diese ganzen zweiten Mannschaften, die einem ja so ein bisschen gegen den Strich gehen. Erstmal bringen die keine Zuschauer mit und wenn man dann dahin fährt, dann spielst du nie in den großen Stadien, sondern spielst irgendwo auf so einem Nebenplatz. Da, ne? Ein Abschluss von dir an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was soll man im Leben beachten? Bodenständig bleiben? Soll man irgendwie was Besonderes einfach sich selbst vermarkten oder...
Nee, so einfach das Leben leben, wie sie wollen, sag ich mal so. Ne? Und der MSV, der steigt auf, dann freue ich mich drüber. Und nächste Saison werden wir mal sehen, wenn sie dann so noch 2, 3, 4 dazu holen, dann werden sie auch da gute Leistungen bringen.
Herbert Bobbel-Büssers sieht die Zukunft positiv. Ich wünsche dem MSV Duisburg alles Gute und dass wir uns im nächsten Jahr in der dritten Liga wiedersehen. Wenn dann der MSV gegen 1860 München spielt, dann können wir zusammen auf der Tribüne stehen oder in der Kurve, wie auch immer. Alles Gute, Bobbel-Büssers, Oliver Flach, danke, wiederhören.
Einmal MSV, immer MSV. So schwören die Fans auf ihren Fußballverein MSV Duisburg. Einer der größten Fans ist Bobbels Ehefrau Heidi. Doch Bobbel-Büssers durfte als Profispieler des MSV nicht Vereinsmitglied werden. Und irgendwie hat er es dann verpasst. Die Fans aber haben ihn in die Riege der Vereinslegenden der Jahrhundertelf des MSV gewählt. Ein Grund für Harald Hau, nochmal einen Blick auf die erfolgreiche Fußballkarriere des Herbert Büssers alias Bobbel zu werfen. Wir wünschen noch einen schönen Abend, Harald Hau und mein Name ist Christel Kreischer.
Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon. Fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on. And on and on and on. 'Cause we're gonna be late. Gonna get their attention. What we're doing here.
turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way. I tell them the truth, but they think it's just made up.
And I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on.
'Cause we're gonna be legends.
Aus nächster Nähe.